So, heute Hiob Kapitel 36 und 37. Es geht zum Ende der menschlichen Reden. Beim nächsten Mal hören wir Gott reden. Es redet Elihu. Elihu hat insgesamt 4 Reden. Und er redet erst, nachdem die 3 Freunde Hiobs mit Hiob die ganze Zeit geredet haben. Warum tut er das? Weil er jünger ist als die anderen. Und darum hat er gesagt, ich lasse erstmal die anderen reden und überhaupt. Er ist nicht unter den 3 Freunden, von denen Gott hinterher sagt, ihr habt mich falsch repräsentiert. Ihr habt falsch von mir geredet. Darum können wir bei Elihu umso genauer drauf gucken, was sagt er eigentlich? Und können dann sagen, okay, das scheint doch ziemlich genau zu stimmen, was er da sagt. Und das wollen wir jetzt tun. Also, Elihu hob noch einmal an und sprach, warte noch ein wenig. Ich will dich lehren, denn ich habe noch etwas für Gott zu sagen. Ich will mein Wissen weit herholen und meinem Schöpfer Recht verschaffen. Meine Reden sind wahrlich nicht falsch. Vor dir steht einer, der es wirklich weiß. Was Elihu jetzt hier macht, das klingt zum Teil ziemlich hochgetrabt und ziemlich arrogant. Also, gleich das Erste, was er damit sagt, ich habe noch etwas für Gott zu sagen. Also, Charles Haddon Spurgeon, der hat mal, als er gefragt wurde, wie soll man denn die Bibel verteidigen, gesagt, wie Bibel verteidigen? Wie verteidigt man einen Tiger? Man öffnet den Käfig und lässt ihn raus. Den verteidigt man nicht. Und so können wir das auch eigentlich mit Gott sehen. Gott braucht keine Verteidigung. Gott braucht nicht, dass wir ihn verteidigen. Er kann das sowieso viel besser. Aber das, was wir auch mitsehen dürfen, ist, dass es schon manchmal gar nicht schlecht ist, zu verteidigen. Dass man für Gott redet. Es gibt seit der alten Kirche etwas, das ist zwischendurch mal verloren gegangen. Das haben wir dann im evangelikalen Raum auch nicht ganz so krass mehr. Gibt auch aber trotzdem wieder die sogenannte Apologie. Apologie kommt aus dem Griechischen und hat jetzt von der Ursprungsbedeutung nichts zu tun mit dem, was das englische Apology hat. Apology heißt entschuldigen. Und es hängt nicht damit zusammen, dass wir uns dafür entschuldigen oder dafür um Entschuldigung bitten, dass wir an Gott glauben. Im Gegenteil, es hängt damit zusammen, dass wir sagen, wir verteidigen uns gegenüber denen, die meinen, sie müssten uns gegenüber denen, die meinen, der christliche Glaube habe nichts mit Vernunft zu tun. Klar, logisch, christlicher Glaube hat insofern nichts mit Vernunft zu tun, als dass ich halt so viele Sachen machen muss, die unvernünftig sind, aus menschlicher Sicht. Aber trotzdem kann man Leute relativ nah ranbringen, dass sie den Glauben doch logisch ergreifen können. Ganz berühmte Beispiele sind davon Leuten, die entweder widerlegen wollen, dass Jesus auferstanden ist, oder dass Paulus sich bekehrt hat. Und es gab mal 2 Leute, die wollten das beide zum Beispiel machen, wollten beide widerlegen, dass die Bibel wahr ist, und haben sich dann aufgeteilt. Der eine sollte Paulus widerlegen, der andere die Auferstehung. Und am Ende kamen sie beide dabei an, nee, das ist tatsächlich so passiert, wie es da steht. Mist. Also, wie gesagt, von denen kann ich jetzt die Namen nicht, aber ich kann den Namen von jemand anderem nennen. Lee Strobel. Der war Reporter. Und Lee Strobel war selber Atheist, seine Frau auch. Er hat niedergeschrieben, das Buch heißt auf Englisch The Case for Christ, im Deutschen Der Fall Jesus. Und gibt es auch als Film. Lohnt sich mal anzugucken. Und die beiden waren mit ihrer Tochter in einem Restaurant, haben gegessen und das Kind verschluckt sich plötzlich. Und während sie noch am Panikschieben sind, kommt auf einmal eine Krankenschwester rein. Nach eigenen Angaben war sie eigentlich gar nicht dort oder sollte gar nicht dort sein. Aber sie sagt dann, Gott hat mir gesagt, ich soll hier rüberkommen. Ich war eigentlich im Restaurant gegenüber. Und sie macht dieses Angreifen, festgreifen bei der Tochter, dass die Tochter wieder atmen kann. Und erzählt dann eben das, dass Gott sie dahin geschickt hat. Woraufhin die Frau anfängt, sich mehr für Gott zu interessieren. Das ist für Lee natürlich total bescheuert, dass plötzlich da was so anderes hineinkommt, dass seine Frau plötzlich so unvernünftig wird. Sie lässt sich auch noch taufen und alles. Irgendwann sagt er sich, Moment mal, ich bin Reporter, ich recherchiere mal. Und ich werde ihr zeigen, dass der Glaube sinnfrei ist und alles. Und dann fängt er an, alles Mögliche widerlegen zu wollen, was mit der Auferstehung zu tun hat. Und er kommt immer wieder an den Punkt, nee, das stimmt. Das Krasse ist, sogar Leute, die selber nicht gläubig sind, also zum Beispiel eine Psychologin, bei der kommt er an wegen dieser Frage mit den 500 Mann, die gleichzeitig Jesus gesehen haben, den Auferstandenen. Und die sagt ihr, es ist völlig unmöglich, dass so viele Leute gleichzeitig eine Halluzination hatten. Sie glaubt zwar selber nicht, aber sagt, das geht nicht. Also, am Ende ist Lee Strobel so weit, dass er sagt, okay, eigentlich stimmt's. Und dann sagt ihm einer seiner besten Freunde, und jetzt musst du dich aber entscheiden. Glaubst du den Beweisen oder glaubst du ihn nicht? Und da braucht er nochmal sehr, sehr lang, bis er sich überwindet. Und dann kommt er aber zum Glauben, lässt sich auch taufen, wird einmal eine Pastor, schreibt eben dieses Buch. Ich habe etwas über Gott zu sagen. Dem Schöpfer, ich will meinem Schöpfer Recht verschaffen. Wir kommen bis an einen bestimmten Punkt. Aber ab dem Punkt ist auf einem, also bis zu dem Punkt geht's dann noch. Aber dann muss ich trotzdem sagen, glaube ich dem, was nach meinem Verstand her irgendwie oder nach meinen Gefühlen oder was auch immer, was da nicht richtig stimmt, was da nicht richtig scheint. Oder gebe ich dem nach, was Gott sagt? Und das ist das Wichtige. Und das ist das Rechtschaffen tatsächlich. Ich kann mit Vernunft schon ankommen, aber ich darf nicht verlangen, dass mich die Vernunft auch ganz rüberbringt. Da braucht es dann tatsächlich doch den Schritt des Glaubens. Und darum kann Elihu auch sagen, meine Reden sind wahrlich nicht falsch. Vor dir steht einer, der es wirklich weiß. Das hängt nicht von diesem Kopfwissen ab. Das hatte Lee Strobel zum Beispiel die ganze Zeit dann ja gehabt. Er hat sich mehr und mehr Kopfwissen angesammelt und hat dann festgestellt, nee, ich komme damit trotzdem nicht weiter. Und dann musste er sich doch entscheiden. Und dann hat er aber auf einmal eine Erkenntnis gehabt, ein Wissen gehabt, das über den Verstand hinausging. Wir verstehen im Glauben Dinge, die wir mit dem Verstand nicht wahrnehmen können. Darum sagt Gott ja auch selber, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also, wo ich sage, mein Verstand bringt mich so und so weit, aber nicht weiter, ich vertraue jetzt darauf, dass Gott mich führt, da werde ich merken, ich weiß es tatsächlich dann am Ende besser, dadurch, dass ich Gott vertraue. Siehe, Gott ist mächtig und verwirft niemand. Er ist mächtig an Kraft des Herzens. Also das Erste, Gott ist mächtig und verwirft niemanden. Jesus hat ja gesagt, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Und das war etwas, das wir in der Corona-Zeit dann hatten als Probleme. Wie gehen wir mit den Leuten um, die jetzt nicht geimpft sind? Oder vielleicht auch andersrum, wie gehen wir mit den Leuten um, die zur Impffrage anders stehen als wir? Das haben wir bei uns in der Gemeinde jetzt zum Glück gut hingekriegt. Aber anderen war es tatsächlich, du kommst nicht in die Kirche rein, wenn du nicht die Impfung hast. Oder umgekehrt vielleicht auch manchmal, davon weiß ich jetzt bloß nicht so viel. Wenn du sagst, die Impfung ist gut und dann aber da quasi drin in der Gemeinde sagt man, das ist aber das Zeichen des Antichristen. Gibt solche Gemeinden, die das gesagt haben? Okay, was soll man jetzt tun? Worum geht's? Wir stoßen die Leute plötzlich aus und machen genau das, was Jesus nicht gemacht hat. Er verwirft niemanden. Und was ist dann? Er ist mächtig an der Kraft des Herzens. Gott kann das Herz des Menschen lenken. Und das macht er mitunter tatsächlich auf die Weise, dass er den Menschen dazu bringt, die Auferstehung widerlegen zu wollen. Also Lee Strobel ist gelenkt worden durch Gott. Durch die Gebete, die wir sprechen. Und das Schöne ist, bei den Gebeten können wir dann auch noch auf Taufe und Abendmahl und was auch immer sonst noch alles hinweisen, dass wir Jesus sagen, du du musst diesem Menschen nachgehen, der ist getauft. Und dann dürfen wir am Ende erleben, dass er sich auch darum kümmert. Gott hat die Kraft des Herzens. In Psalm 33 steht, dass Gott allen Menschen das Herz lenkt. Natürlich muss man an dem Punkt sagen, ja, aber der Mensch kann sich trotzdem wehren. Und gerade vor dem Verständnis dieses Verses wehren sich viele Leute, die mit dem freien Willen da ganz viel zu tun haben. Das geht doch nicht, dass Gott einfach den Leuten das Herz lenkt. Er tut es trotzdem. Und das Schöne ist, beim Gebet darf man da auch nochmal sagen, Sprüche 21, Vers 1, des Königs Herz ist wie Wasserbäche in den Händen des Herrn, er lenkt es, wohin er will. Und wir sind Könige. In Jesus Christus sind wir Könige. Und darum darf ich sagen, Gott lenkt mein Herz. Und darum darf ich dann voller Vertrauen sagen, das, was ich jetzt von dir erbete, das gehört auch zu dem, was du mir geben willst. Und darum darf ich es voller Vertrauen erbitten. Und ich darf darauf vertrauen, dass du mein Herz davon weglenkst, wenn es nicht von dir ist. Also, das ist das, Gott ist mächtig an Kraft des Herzens. Dann sagt Elihu weiter, den Gottlosen erhält er nicht am Leben, sondern hilft dem Elenden zum Recht. Er wendet seine Augen nicht von dem Gerechten, sondern mit Königen auf dem Thron lässt er sie sitzen, immer da, dass sie groß waren. Und wenn sie gefangen liegen in Ketten und elend gebunden in Stricken, so hält er es ihnen vor, was sie getan haben und ihre Sünden, dass sie sich überhoben haben, und öffnet ihnen das Ohr zur Warnung und sagt ihnen, dass sie sich vor dem Unrecht, dass sie sich von dem Unrecht bekehren sollen. Also nochmal dieses, Gott lässt den Gottlosen nicht am Leben. Das ist tatsächlich, das haben die Freunde auch gesagt, aber halt mit dem anderen Vorzeichen, dass sie hier vorgeworfen haben, du bist ein Gottloser. Und dann auch noch, er lässt dem Elenden, er hilft dem Elenden zu seinem Recht. Gott schafft uns Recht. Gott ist der Herr unserer Gerechtigkeit. Und das Schöne ist, diese Gerechtigkeit, die hilft dabei, dass wir sehen, was er für uns getan hat. Dass diese Gerechtigkeit eigentlich nicht die Gerechtigkeit aus mir selber ist, sondern die Gerechtigkeit Gottes, die Gott mir gibt durch Jesus. Und Jesus sagt in seinem Gleichnis in Lukas 18 von der bittenden Witwe, dass Gott selbst dem Elenden Recht schafft. Und er sagt das nicht in dieser Weise, dass er sagt, Gott ist wie dieser ungerechte Richter, also bedrängt ihn nur und dann gibt er irgendwann klein bei, sondern er sagt, Gott ist nicht der ungerechte Richter, Gott ist der gerechte Richter. Und ihr seid nicht die Witwe, die ohne Mittel dasteht, sondern ihr habt den himmlischen Bräutigam Jesus bei euch, der euch vertritt vor Gott und der euch deswegen auch gibt, was ihr braucht. Das dürfen wir annehmen, darauf dürfen wir uns dann verlassen. Gott schafft uns Recht, nicht weil wir es verdienen, sondern weil wir in Jesus Christus sind. Und darum verhilft er uns, die wir ohne Jesus immer noch elend sind, zu seinem Recht. Und was ist dann der Teil davon? Dass wir auf einmal mit Königen auf dem Thron sitzen, und zwar immer da. Und zwar nicht nur mit irgendwelchen Königen, sondern mit dem König der Könige. Ich sitze jetzt mit dem König der Könige im Himmel schon auf dem Thron. Paulus sagt im Epheserbrief, wir sind gesegnet mit allen himmlischen Segnungen in Christus Jesus im Himmel. Epheser 1, Vers 3. Und später in Kapitel 2 sagt er dann, dass wir von den Toten auferweckt sind und eingesetzt sind mit Christus in den himmlischen Örtern. Wir sitzen bereits mit Jesus auf dem Thron. Und dazu, dass wir auf dem Thron sitzen, als seine Braut, als andere Söhne Gottes, nicht als die Söhne Gottes vor der Zeit, sondern die vor Grundlegung der Welt schon auserwählt wurden. Wir sitzen dort mit auf dem Thron und dürfen regieren. Wir dürfen hier in dieser Welt den Segen, den wir im Himmel haben, auf die Erde bringen. Dazu gehört alles, was zur Erlösung Jesu dazu gehört, alles, was mit den Erlösernamen Gottes zu tun hat. Das dürfen wir mit hineinbringen. Davon dürfen wir glauben, davon dürfen wir bezeugen, davon dürfen wir reden, das dürfen wir glauben, weil wir diese Elenden sind, die mit dem König der Könige auf seinem Thron sitzen. Und so groß werden. Vor der Welt zwar verachtet, aber in Gottes Augen groß gemacht. Und das ist das Wichtige. Und dann kommt das Gegenteil eben, wenn sie gefangen liegen in Ketten, elend gebunden in Stricken, hält er ihnen vor, was sie getan haben, ihre Sünden, wo sie sich erhoben haben. Geht dann noch ein bisschen weiter, öffnet ihnen das Ohr zur Warnung und sagt ihnen, dass sie sich von dem Unrecht bekehren sollen. Gehorchen Sie und dienen ihm, so werden Sie bei guten Tag alt werden und glücklich leben. Gehorchen Sie nicht, so werden Sie dahinfahren durch des Todes Geschoss und vergehen in Unverstand. Also, Gott kann das nutzen, dass wir unten im Elend wieder liegen und zeigt uns dann durch seine Gnade, wo wir falsch liegen. Es gibt Leute, gerade beim Buch Hiob, oder die das gegen das Buch Hiob manchmal auch argumentieren wollen oder was auch immer, die manche sagen halt, alles, was Gott tut, ist dann auch wirklich zur Strafe oder zum Lernen. Und andere sagen dann, nee, Gott kann ja gar nichts Böses tun und darum gibt er dir das auch nicht, um zu lernen. Und dann muss man irgendwie gucken, das kann man schon irgendwie sagen, das kann man aber auch irgendwie sagen. Und dann kann man gucken, okay, naja, also manchmal ist das, was Gott tut, das, was er den Teufel tun lässt. Das will manchmal in unser Gehirn nicht rein. Aber auch das, was Gott mich tun lässt, tut er ja im Endeffekt, weil der König durch seine Gesandten das tut, was die tun. Wenn das keinen Sinn ergibt, einfach nochmal nachhören. Gott tut durch uns das, was wir in der Welt tun. Genau. Und jetzt hilft er uns dann aber dabei auch eben, dass wir uns bekehren vom Unrecht. Da, wo wir gegen ihn vorgehen. Da, wo wir sagen, ich brauche dich nicht. Ich brauche das Kreuz an diesem Punkt nicht in meinem Leben. Da, wo ich dieses Problem habe, da gehe ich jetzt ganz von mir aus. Da gehe ich vom menschlichen Rat aus. Da nehme ich nicht das Wort vom Kreuz, weil das mir eine Torheit ist in dem Punkt. Und dann gilt auf einmal, dass ich von Gott gesagt bekomme, bekehre dich von deinem Unrecht an dieser Stelle. Sag, ich brauche doch das Kreuz und die Auferstehung. Und wenn ich das tue, dann ist es das eher eben, gehorchen Sie und dienen ihm, so werden Sie bei guten Tag alt werden und glücklich leben. Da, wo ich akzeptiere, ja, Jesus ist Herr über diese Sache und er ist ja von den Toten auferstanden. Da, wo ich Gottes Wort für meine Situation anwende, auch wenn es mir töricht erscheint, da darf ich sehen, dass er mir Gutes tut und dass er mir Gutes bewirkt, dass ich am Ende wieder zum Guten komme. Dass ich bei guten Tagen alt werde. Und das Gegenteil eben, gehorchen Sie nicht, werden Sie dahinfahren durch das Todesgeschoss und vergehen in Unverstand. Das muss nicht nur das Ultimative sein, dass ich in die Hölle komme. Das kann auch sein, dass ich eben das Wort vom Kreuz bei diesem Problem verwerfe und sage, da hast du ja nichts damit zu tun, Jesus. Ich will lieber auf die menschliche Weisheit vertrauen, die mir durch die Welt geboten wird, durch die Nachrichten, durch die nichtchristlichen Ratgeber, durch was auch immer. Und dann erfahre ich dadurch auf einmal, und ich gehe zugrunde im Unverstand. Dadurch, dass ich auf einmal das nicht mehr erkenne. Also genau das, was Lee Strobel bei sich haben musste, dass er entscheiden musste, glaube ich dem jetzt oder glaube ich dem nicht? Und als er sich entschieden hat, doch, ich muss dem glauben, da hat es für ihn viel mehr Sinn ergeben. Da hat auf einmal im Glauben Dinge verstanden, die vorher keinen Sinn ergeben haben. Da, wo ich aber sage, an dieser Stelle kann ich das nicht glauben oder will ich das nicht glauben, da sagt Gott mir am Ende, wie er dem Pharao gesagt hat, gut, jetzt kannst du es auch nicht mehr. Jetzt gehst du da zugrunde im Unverstand. Und zwar mitunter einfach bloß Thema Finanzen zum Beispiel. Ganz heikles Thema, aber das ist ein wichtiges Thema. Gilt auch bei allen anderen Sachen. Aber genau da jetzt zum Beispiel, dass Gott sagt, ich möchte, dass du anderen Menschen erstmal gibst aus deinem Mangel heraus, weil ich dir dann in deinem Mangel helfen möchte. Einer der Punkte, die Paulus den Philippern mitgibt, Kapitel 4, wo er dann sagt, mein Gott wird all eure Mangel aushelfen durch sein Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Dass die Philipper geben aus ihrem eigenen Mangel heraus und Gott sie dann versorgt. Und das will mein Verstand nicht mitmachen. Da muss ich mir selber sterben, das ist das Wort vom Kreuz dabei. Und ich will es nicht. Ich will mich an dem Geld festhalten. Und wenn ich das dann nicht gebe, dann sagt Gott am Ende, gut, dann gehst du jetzt da an dem Punkt zugrunde in Unverstand. Wenn ich doch sage, ich gehorche dir, dann erlebe ich, ja, wunderbar, es passt. Es kommt. Die Ruchlosen verhärten sich im Zorn. Genau, das ist das, was ich da schon gesagt habe mit dem Pharao. Sie flehen nicht und werden, auch wenn er sie gefangen legt. So wird ihre Seele in der Jugend sterben und ihr Leben unter den Hurern im Tempel. Also genau das, was der Pharao hatte und was dann mir manchmal auch passieren könnte, hoffentlich nie, aber genau, was die Gefahr ist, da wo ich sage, ich nehme Gottes Wort nicht für mich an. Bis Gott irgendwann sagt, gut, dann kriegst du das jetzt nicht in diesem Leben. In der zukünftigen Welt kannst du es schon noch erleben, aber nicht mehr hier. Aber den Elenden wird er durch das Elend erretten und wird ihm das Ohr öffnen durch Trübsal. Das ist dieses, Gott kann es durchaus nutzen, das Elend, in dem ich bin. Gott kann Leute dadurch zur Umkehr rufen, dass es ihnen schlecht geht. Das macht er gerne. Also natürlich nicht in dem Sinne, dass er sich daran freut, dass er Masochist wäre, aber dass er sagt, okay, ich will jetzt die Angriffe des Feindes nutzen. Ich will jetzt nutzen, dass dieser Mensch unter das Gericht gekommen ist, einfach nur dadurch, dass er von meinem Schutz weggegangen ist. Und dann wird er dadurch kapieren, dass ich der Herr bin. Dann wird der Elend gerettet. Der Elende gerettet dadurch, dass er in der Trübsal war. Wir sind in Vers 16. So reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Und an deinem Tische voll von Gutem wirst du Ruhe haben. Also, das sagt Elihu hier auch Hiob schon zu. Und das Schöne mit diesem, deinem Tisch voll von dem, allem Guten wirst du Ruhe haben, das hatten wir auch schon vorletztes Mal. Der Verweis auf Psalm 103, Vers 5. Der deinen Mund wieder fröhlich macht, du wirst wieder jung wie ein Adler, oder andere Übersetzung, der deinen Mund sättigt mit Gutem. Und deine Jugend erneuert wird wie der Adler. Also, Gott will uns sättigen mit Gutem. Und uns dadurch Ruhe geben. Dass wir wieder jung werden, tatsächlich. Wenn du aber richtest wie ein Gottloser, so halten dich Gericht und Recht fest. Was Jesus gesagt hat, mit dem Maß, mit dem ihr messen werdet, wird man auf euch wieder messen. Bei der Lukas-Variante und Matthäus sagt, so wie ihr richtet, wird man auch euch wieder richten. Also, wenn ich über die Leute ins Gericht gehe, dann muss mir Gott auch diesen Maßstab anlegen. Sieh zu, dass nicht dein Zorn dich verlockt oder die Menge des Lösegelds dich verleitet. Wird dein Geschrei dich aus der Not bringen oder all deine kräftigen Anstrengungen? Noch wieder was ganz Wichtiges. Ich kann mich nicht selber aus meiner Situation rausholen. Das ist, das hängt auch mit dem zusammen, mit dem Unverstand und so weiter, also mit dem, Gottes Wort kommt bei mir herein. Und ich sage aber in meiner menschlichen Torheit, in meiner menschlichen Weisheit halt, das, was Gott mir da gibt, das ist töricht. Ich weiß es doch besser als Gott. Und ich bin stolz und sage, nee, das ist alles schön und gut, das mag für andere wichtig sein, aber nicht für mich. Und ich gebe das Geld nicht heraus, das ihr mir geben will, zum Beispiel. Oder von dem Gott sagt, gib es. Und dann kann ich am Ende nicht erleben, was Gott mir geben will. Warum? Weil ich mich selber anstrengen will. Weil ich auf einmal sage, nein, ich muss mir die Hilfe Gottes selber verdienen. Und das eine ist, beim Stolz zu sagen, ich habe es mir alles selber verdient und darum muss Gott mich segnen. Das andere ist, dass ich schon erkenne, dass ich ein Sünder bin und dass ich dann aber sage, Gott kann mich nicht segnen, weil ich so ein Sünder bin. Und dann komme ich wieder dabei an und sage, ich muss es mir selber verdienen. Ich muss mich selber da hocharbeiten. Und Gott sagt bei beiden Sachen nein, nein und nochmals nein, um Himmels Willen tatsächlich. Nimm einfach an, was ich dir in meiner Gnade schenken will. Du brauchst dich nicht anstrengen. Das Einzige, wo ich mich gewisserweise anstrengen muss, ist, dass ich meine eigenen Anstrengungen weglasse. Und dann darf ich aber erleben, dass er hilft. Und wenn ich aber sage, ich brauche mich nicht anstrengen, warum? Weil Jesus ja zu mir runtergekommen ist. Wenn ich das annehme und diesen Tausch annehme, dass Jesus am Kreuz alles getan hat und ich nur noch im Glauben da hineintreten muss, dann bringe ich mich selbst nicht heraus. Denn ist all mein Geschrei und mein Gezeter nichts, sondern kann ich ihn einfach loben dafür, dass er mir den Platz gibt. Sehne dich nicht nach der Nacht, die Völker hinwegnimmt von ihrer Stätte. Hüte dich und kehre dich nicht zum Unrecht, denn Unrecht wählst du lieber als Elend. Also, sich nach der Nacht sehnen, das bedeutet zum einen, dass man tatsächlich sich einfach den Tod wünscht in dem Ganzen und sagt, also wie Hiob, dann wäre ich doch nie geboren. Oder könnte ich doch jetzt sterben? Und daran kommt man oft an diesen Punkt, dass man sagt, ich will lieber sterben, als in diesem ganzen Zeugs drin stecken. Und er sagt hier, sehn dich nicht danach. Sehn dich nicht nach dieser Nacht, die alles wegnimmt. Und dann auch, hüte dich und wehre dich nicht, kehre dich nicht zum Unrecht. Denn Unrecht wählst du lieber als Elend. Das nochmal mit dem ganzen Geld. Ich wähle lieber das, was mir die Welt anbietet. Dass ich mich zum Beispiel eben beim Geld entweder lieber auf irgendwelche unrechten Geschäfte einlasse oder dass ich sage, vielleicht sogar ich stehle, ich mache mich selbstständig als Handtaschenmensch und gucke auch, wie ich an Brieftaschen komme oder halt mit einer schönen Strumpfhose über dem Gesicht einfach mal in den Supermarkt oder wohin auch immer. Und dann muss ich plötzlich feststellen, oh, also ich wähle dann das Unrecht lieber als das Elend, weil ich das Elend natürlich nicht mag, aber ich will auch nicht Gottesweise haben, wie er mich aus dem Elend rausbringt. Und darum auch nochmal die Nacht hat auch noch was damit zu tun, dass es in der Nacht dunkel ist und im Dunkeln ist gut munkeln. Jesus sagte selber, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist einer der Gründe, warum sich viele Menschen nicht zu Jesus bekehren, weil sie sagen, ich will nicht mit Gott zu tun haben. Warum? Weil sein Licht meine bösen Taten aufdeckt. Siehe, Gott ist groß an seiner Kraft, wo es ein Lehrer wie er ist. Gott ist der Einzige, der uns wirklich die Dinge beibringen kann. Gott ist der Einzige, der wirklich sagen kann, lern doch von mir. Und das Schöne ist, das haben wir in Johannes 3, Nikodemus erkennt daran, dass Jesus ein großer Lehrer ist, weil Jesus diese Dinge tut, die sonst keiner tun kann. Der Lehrer tut Dinge. Der sitzt nicht nur einfach da und redet, sondern er tut die Dinge. Und das ist auch das Schöne. Gott tut die Dinge für uns. Wer will ihm weisen seinen Weg und wer will sagen, ihm sagen, du tust Unrecht? Das will eigentlich jeder von uns irgendwie. Weil ich dann Gott wieder sagen möchte, nee, du machst das hier völlig falsch und alles Mögliche. Und da handle ich aber wieder aus meinem eigenen Verstand heraus. Ich kann ihm natürlich trotzdem sein Wort vorhalten und sagen, guck mal hier, das ist mein Recht als Kind Gottes. Und sei es nur mein Recht, selbst wenn ich nicht mich als Kind Gottes sehe, dass ich sage, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Sobald ich das tue, darf ich sagen, okay, ich habe jetzt Gottes Hilfe zu erwarten. In dem Fall könnte ich sagen, falls Gott es nicht tun sollte, was er natürlich nicht tut, du tust mir Unrecht. Aber sobald ich sage, ich berufe mich darauf und ich bleibe dabei, dann werde ich auch die Hilfe erleben. Du musst nie Gott sagen, du tust Unrecht, auch wenn ich mir in meinem Herzen das immer wieder ausmale, dass er das doch täte. Denk daran, dass du sein Werk preisest, von dem alle Menschen singen. Also, ich lobe Gottes Wunder. Was ist dein wichtigstes Wunder? Die Schöpfung und die neue Schöpfung durch Jesu Tod und Auferstehung. Siehe, Gott ist groß und unbegreiflich. Die Zahl seiner Jahre kann niemand erforschen. Also, Gott ist so unbegreiflich und das ist auch das Wichtige dabei. Gott tut so viel mehr. Ich brauche ihn nicht verstehen. Die Gefahr ist dabei, dass ich Dinge mir angucke und die halt lerne, ne? Naturwissenschaft und alles ist super, dass ich dann aber meine, ich bräuchte Gott nicht mehr. Ich meine, es war Blaise Pascal, der gesagt hat, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft führt zum Atheismus. Aber auf dem Grunde findet sich Gott. Und das ist das, was oft dabei passiert. Ich will versuchen zu erklären, was Gott alles tut oder wie die Menschen, wie die Schöpfung funktioniert, und dabei verleugne ich aber, dass Gott da drin wirkt. Manchmal mache ich Gott zum Lückenbüßer und sage dann, ja, der wirkt alle auch noch an der Stelle, wo ich es nicht verstehe. Aber ich soll vielmehr sagen, Gott wirkt auch da, wo ich es verstehe. Da, wo ich schon sehe, wie das alles funktioniert. Und dann soll ich aber auch genauso wissen, ich kann ihm vertrauen. Er wirkt dort, wo ich sehe, wo ich das, die Sachen kapiere, wie sie laufen, aber auch dort, wo ich nicht kapiere, wie sie laufen. Dass Gott in allem wirkt. Und er ist größer als das, was ich denken kann. Paulus sagt, er kann mehr in uns tun, als wir bitten und verstehen, durch die reine Kraft, die in uns lebt. Das heißt, Gott kann viel, viel mehr tun, als wir bitten und verstehen. Und darauf darf ich dann vertrauen, dass sogar durch mich, kleinen sündigen Menschen, ohne Jesus gesehen, Sünder, dass Gott durch mich diese Dinge tun kann, vor denen die Leute staunen. Es kommt ein Beispiel. Er zieht empor die Wassertropfen und treibt seine Wolken zusammen zum Regen. Übrigens, er zieht empor, das heißt, die Leute wussten schon, das Wasser steigt aus dem Meer auf und geht dann dahin. Dass die Wolken überfließen und Regen senden. Also auch das wussten die Leute schon. Die Wolken werden voll vom Wasser. Wer versteht, wie er die Wolken türmt und donnern lässt aus seinem Gezelt? Siehe, er breitet sein Licht um sich und bedeckt alle Tiefen des Meeres. Denn damit regiert er die Völker und gibt Speise die Fülle. Er bedeckt seine Hände mit Blitzen und gebietet sie auf gegen den, der ihn angreift. Ihn kündet an sein Donnern, wenn er mit Zorn eifert gegen den Frevel. Und das Schöne ist, wir sehen das jetzt gleich noch im nächsten Kapitel und dann in Kapitel 38. Gott antwortet aus dem Wettersturm. Und wenn man das einfach nur so schnell liest und dann gar nicht richtig darauf achtet, dann fragt man sich, wo kommt dieser Wettersturm jetzt her? Und jetzt sieht man hier, Elihu redet davon. Und das ist auch nochmal etwas ganz Interessantes. Es gibt zwei Varianten. Entweder sieht Elihu, was jetzt passiert, und nimmt das, was er vor sich sieht, um zu erklären, was Gott an großen Dingen tut. Eine Variante. Oder er nimmt das einfach als Beispiel und währenddessen nutzt Gott das. Und das ist auch das Schöne, was man hat. Da, wo ich erkläre, wie Gott wirkt, ist er dann auf diese Art und Weise da. Da, wo ich von Gott erzähle, da offenbart er sich tatsächlich als der, wie ich ihn darstelle. Natürlich alles im biblischen Rahmen. Also Gott wird nie als derjenige auftreten, der die Sünde unter den Teppich kehrt. Ganz wichtig. Aber da, wo ich von ihm biblisch erzähle, im positiven wie im negativen Sinne, da werde ich das erleben. Also negativer Sinn ist tatsächlich das Gleichnis von den Talenten, wo der unnütze Knecht dann ankommt und sagt, ich wusste, so wie du bist, wie er das sich selber in seinem Herzen gesagt hat, eben du säst, wo du nicht gesät hast und alles Mögliche. Und dann sagt ihm sein Herr, weil du wusstest, wie ich bin, handle ich jetzt genauso an dir. Auf der anderen Seite darf ich aber wissen, wenn ich von Gott erzähle, als dem Gnädigen, der die Sünder annimmt, die sich zu ihm bekehren, und der viel mehr segnen will, als ich das meine, der mich erlöst hat von all diesen Dingen und der mich erlöst hat zu all den guten Dingen, der mir alles gegeben hat im Psalm 103 und was noch alles dazugehört, dann werde ich das erleben, dass Gott auf den Plan tritt, genauso wie ich es erzähle. Und dass er dann genau dafür da ist. Also wenn ich Leuten erzähle, Gott ist dafür da, dass er sich um dein Problem kümmert, jetzt lass uns dafür beten, dann werden wir erleben, dass Gott genauso auf den Plan tritt. So, jetzt redet er weiter, jetzt kommen wir in Kapitel 37 und ich beeile mich. Darüber entsetzt sich mein Herz und fährt bebend hoch. Und doch wie sein, und hört doch, wie sein Donner rollt und was für Gedröhn aus seinem Munde geht. Er lässt ihn hinüberfahren über den ganzen Himmel und seinen Blitz über die Enden der Erde. Mit ihm brüllt der Donner und er donnert nach seinem großen Schall. Und wenn sein Donner gehört wird, hält er die Blitze nicht zurück. Gott donnert mit seinem großen Donner wunderbar und tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Nochmal dieses Dinge, die wir nicht begreifen. Selbst bei den Dingen, die wir eigentlich schon von der Wissenschaft her verstehen, selbst da tut er noch Dinge, die wir nicht begreifen. Also Gott ist nicht nur der Lückenbüßer-Gott, aber auch das. Er spricht zum Schnee, falle zur Erde und zum Platzregen, so ist der Platzregen damit Macht. So legt er alle Menschen unter Siegel, dass sie die Leute erkennen, was er tun kann. Die wilden Tiere gehen in die Höhle und legen sich auf ihr Lager. Aus seinen Kammern kommt der Sturm, vom Norden her die Kälte, von Gottes Odem her kommt das Eis und die weiten Wasser liegen erstarrt. Die Wolken beschwert er mit Wasser und aus der Wolke kommt sein Blitz. Er kehrt die Wolken, wohin er will, dass sie alles tun, was er ihnen gebietet auf dem Erdkreis, zur Züchtigung für ein Land und zum Segen, da lässt er sie kommen. Also noch einmal, was er beschreibt hier alles und wahrscheinlich beschreibt er jetzt genau, was da passiert. Es fängt an zu regnen und halt, wo es höher gelegen ist, da schneit es und alles Mögliche. Und jetzt ein wunderbares Beispiel eben mit dem Regen und dazu schlage ich jetzt schnell mal den Propheten Jesaja auf, weil da was ganz Interessantes kommt, was genau damit zu tun hat, was Gott dann nämlich sagt, hier über, gerade was zum Schluss kommt mit dem, was mit dem Regen passiert. Na, wo sind wir jetzt? Jesaja 55. Ich lese ab Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jetzt kommt das Wichtige, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, und dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Also genau das, was Gott hier sagt. Gott schickt sein Wort und es tut genau das, was er tun möchte. Und dann eben, er kehrt seine Wolken, wohin er will, dass sie alles tun, was er ihnen gebietet auf dem Erdenkreis. Die Wolken, also der Regen, der da rauskommt, oder der Schnee, tun das, was Gott möchte. Sie bewässern das Wort Gottes, sie schaffen, dass Frucht herauskommt. Und die Frucht kann zwei Varianten haben. Wie ist er denn gesagt? Helmut Thielicke, Professor in Hamburg unter anderem, der hat es mal gesagt, Gottes Wort bewirkt entweder die Bekehrung oder die Verstockung. Nochmal das, was wir am Anfang hatten, mit dem, wo man dann auch im Unverstand zugrunde geht. Wenn er das Eis schickt und den Schnee, ist das Ganze tot. Also, zumindest von außen. Wenn er dann aber den Regen schickt, dann geht das Ganze auf. Dann geht es mehr auf und kann wachsen und so weiter und kann am Ende die Frucht bringen, die Gott haben möchte. Dass genau das, was Gott in seinem Wort sagt, auch in meinem Leben zu Rande kommt. Dass ich weiß, Gottes Wort ist mächtig. Das ist das, was Maria erfahren durfte, also Zacharias auf der einen Seite, der ihm gesagt hat, ja, wo soll ich das wissen? Und Gabriel hat ihm gesagt, gut, jetzt bist du stumm, damit du hier nichts weiter drauf redest an Unglaube. Und am Ende kam bei ihm dann halt Lobpreis raus, nachdem es dann alles passiert war. Und bei Maria auf der anderen Seite, die auch gesagt hat, woher soll ich das wissen? Und der Engel sagt ihr dann ganz am Ende, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Oder wörtlicher, kein Wort Gottes ist ohne Kraft. Und jemand anders hat das dann mal so wiedergegeben, kein Wort Gottes ist ohne Kraft, nicht das zu tun, was er tun möchte. Also Gott kann und will das bei mir ausrichten und sein Wort ist mächtig, das zu tun. Und das tut Gott dann auch. Er möchte den Segen schenken und da, wo ich bin wie Maria und dann sage, mir geschehe nach deinem Wort. Da darf ich das dann wissen. Übrigens, mit dem kein Wort Gottes ist ohne Kraft, das sagt Gott selber dann schon auch bei Abraham und Sarah, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Oder anders übersetzt, ist denn ein Wort zu schwer für den Herrn? Gott tut genau das durch sein Wort, was er möchte. Manchmal halt tatsächlich mit dem, dass es sich begrenzt, durch das, was ich selber zulasse. Da habe ich dann die Autorität dazu. Und dann kommt die Züchtigung für ein Land oder der Segen. Das, was Gott geben möchte. Mitunter durch dasselbe Wort. Warum? Durch dasselbe Wort, weil ich mich davor verstocken kann, was Gott mir Gutes geben will. Und er sagt mir deswegen am Ende, gut, dann kriegst du das nicht. Oder dass ich halt sage, ja, ja damit. Und dann gibt mir Gott das. Das vernehme Hiob, steh still und merke auf die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott ihnen Weisung gibt und wie er das Licht aus seinen Wolken hervorbrechen lässt? Weißt du, wie die Wolken schweben, die Wunder des Allwissenden? Also man merkt so richtig, das Gewitter baut sich auf, also dieser Wettersturm, aus dem Gott dann später sprechen wird. Du, dem schon die Kleider heiß werden, wenn das Land still liegt unter dem Südwind, kannst du ihm gleich die Wolkendecke ausbreiten, die fest ist wie ein gegossener Spiegel. Zeige uns, was wir ihm sagen sollen, denn wir können nichts vorbringen vor Finsternis. Also auch nochmal, also das, was Gott eigentlich später ganz klar macht, du kannst doch nichts Gott gegenüber tun und sagen. Verlass dich einfach drauf, dass Gott es kann. Und du halt deinen Mund, soweit du nicht ihm in Glauben begegnest. Denn wenn jemand redet, muss es ihm gesagt werden. Hat je ein Mensch gesagt, er wolle vernichtet werden? Na, Hiob hat es gewissermaßen gesagt. Aber im Endeffekt will das doch keiner. Eben sah man das Licht nicht, das hinter den Wolken hell leuchtet. Als aber der Wind daherfuhr, da wurde es klar. Vom Norden her kommt heller Schein. Von Gott her ist ein schrecklicher Glanz. Den Allmächtigen erreichen wir nicht, denn so groß ist an Kraft und reich an Gerechtigkeit, das Recht beugt er nicht. Da haben wir nochmal das, was wir am Anfang hatten, mit dem, dass Gott eben Recht hat, Recht selber schafft, Recht schafft dem Elenden und dass ihm eigentlich dann doch Elihu nicht selber Recht schaffen muss. Ihr beugt das Recht nicht. Was Gott tut, das sagt, was Gott sagt, das tut er. Nur was Gott tut, das sagt er auch. Das gilt ja, genau. Aber Gott geht nicht gegen sein eigenes Wort vor. Sein Wort ist recht. Sein Wort ist gerecht. Sein Wort ist richtig. Und dagegen wird er nie vorgehen. Und er wird auch nie jemandem, der sich auf seinen Namen beruft und sagt, ich habe doch dein Wort getan und mich darauf verlassen, dass es von dir ist. Und dann wird er dem anderen keinen Strick daraus drehen. Sagt, da ist Recht, beugt er nicht. Gott wird niemals sagen, du hast dich mit Gott angelegt und hast ihm vorgeworfen, er würde Unrecht tun und Gott müsste am Ende sagen, stimmt, ich habe Unrecht getan. Er wird aber auch nie sagen, du hast mir Unrecht getan, indem du dich an mein Wort gehalten hast. Nein, er wird mit seinem Wort immer konform sein. Er wird immer sagen, das, was recht ist, das tue ich. Und er wird mit dem Menschen, der mit Jesus nichts zu tun hat, gerecht umgehen und mit dem Menschen, der mit Jesus lebt, wird er gerecht umgehen. Und zwar so, dass der mit Jesus unterwegs ist, dass der Gnade bekommt. Das ist nicht gerecht, das ist Gnade, aber es ist doch wieder gerecht, weil Gott sagt, das ist die Regel, die ich aufgestellt habe. Darum sollen ihn die Menschen fürchten und er sieht keinen an, wie weise sie auch sind. Also ganz gleich, was meine menschliche Weisheit ist, Gottes Weisheit steht da drüber. Gottes Weisheit ist größer und er tut alles größer, als ich es kann. Dabei lasse ich es heute. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns Recht schaffst. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, wo wir von dir reden. Und dass du uns auch gerade dabei helfen willst. Dass wir so von dir reden, wie du es von uns willst, wie du es selber gesagt hast und dass wir wissen dürfen, dass du genau so da bist. Amen.